Hallo und herzlich willkommen bei Über Pop. Noch ein Podcast über Popkultur.
Mein Name ist Jörn Thesen.
Und ich bin Fabian Thomas.
Hallo und herzlich willkommen bei Über Pop Folge 41. Dieses Mal sprechen Fabian Thomas und ich, Jörn Thesen, wie in der letzten Folge angekündigt, über Soundtrack-Alben. Wir machen einen ziemlichen Rundumschlag und gehen dabei relativ konsequent chronologisch vor und beginnen in den 60er Jahren und stoßen vor bis in das aktuelle Jahrzehnt. Jetzt geht's los.
Was ist das früheste Beispiel, das dir einfällt? Weil ich habe überlegt, was ist die Geschichte? Wo fängt das an? Wie lang ist diese Tradition? Hast du da, weil das Älteste, was mir eingefallen ist, jetzt so eben beim Rumgoogeln, war, glaube ich, The Graduate. Ich finde jetzt nichts, es gibt garantiert noch was Älteres. Gut, du kannst natürlich, also ich, wenn du jetzt nicht sowas nimmst wie Elvis-Filme, also Musikfilme, also wirklich, das sehe ich eher so als Musical, also auch jetzt so die Beatles würde ich da rauslassen. The Graduate ist 1968. Und damit glaube ich.
Ja, das ist eigentlich so, das ist so das Paradebeispiel von einem Soundtrack, der sich auch relativ schnell so verselbstständigt hat, einfach als Simon und Garfunkel Album eigenen Rechts sozusagen, ne?
Ja, weil wobei die Songs, die da drauf sind, unter anderem auch Mrs. Robinson, ist auch auf einem eigenen Album, das kurz danach erschienen ist, Bookends, mit drauf. Und die Version, die auf dem Soundtrack ist, ist nie die vollständige, sondern einmal eine Instrumentalversion und eine abgekürzte, die aber auch so im Film vorkommt. Aber was ich da vor allen Dingen finde, ist, dass das ein Film ist, der bei dem die Musik sehr präsent ist. Also wo du wirklich auch, also Mrs. Robinson ist auch ein Song, der eindeutig für diesen Film geschrieben worden ist.
Anderes Beispiel, was mir jetzt... Also was auch in meiner Liste wäre, die ich jetzt so ad hoc gerade in meinem Kopf entwerfe, wäre Easy Rider. Der ist von 1969, also ist auch relativ früh.
Okay, das ist auch noch vor Pat Garrett und Billy the Kid, weil der wäre nämlich als nächstes auf meiner Liste gewesen, wo du einen Künstler hast.
Da ist die Musik auch wirklich sehr stark, also das ist natürlich nicht ein Künstler, aber es ist sehr stark mit den Byrds verknüpft, die Ballad of Easy Rider halt geschrieben haben. Und Roger McGinn singt mehrere Lieder auf dem Album. Und natürlich Steppenwolf, die halt den Opener, also das Lied, was während der Opening Sequenz gespielt wird, Born to be Wild, ja, gemacht haben. Also das ist ja so mehr das Beispiel von der Compilation, ne?
Ja, das stimmt. Das ist ja gerade interessant, weil ich lese gerade hier die Zusammenfassung der Story, dass wohl der Cutter bei einem rohen Schnitt Musik verwendet hat, die in Lizenzkosten das Dreifache des Filmbudgets gekostet hätte. Und
unter anderem deswegen haben sie auch eine Version von The Wait von der Band The Band nicht original verwenden können, sondern von einer Band namens Smith nachsingen lassen, die, glaube ich, kein Mensch mehr kennt.
Ja, Smith kenne ich auch. Das ist eine kalifornische Band, dachte mal, weil die haben nicht noch mehr, aber ich glaube, die sind aber auch bekannt dafür. Die haben ein Album gemacht namens A Band Called Smith. Und die waren eine reine Coverband. Haben Baby It's You von Burt Bacharach auch gecovert.
Also sie zeichnen sich auch in der Art, wie sie es covern, nicht durch eine besondere Originalität aus. Jetzt in dem Fall, das ist einfach 1:1 nachgespielt.
Ja, genau. Also das Album A Band Called Smith ist besteht nur aus Coverversionen. Da ist auch unter Let's Spend the Night Together von Stones gecovert, Last Time von den Stones. Ja, es gibt auch noch eine Reissue, dann mit noch mehr Stücken, noch mehr Coverversionen. Aber Smith, ich glaube irgendwie dieses, genau, Baby It's You, genau, das wurde nämlich nochmal relativ prominent von Tarantino in Death Proof verwendet. Und da so bin ich dann nämlich dann auf die nochmal aufmerksam geworden. Death Proof, der ansonsten auch so viel so Je-Je-Musik, also diese französische Beat-Musik, Serge Gainsbourg mit, mir fällt kein passendes Wort an, mit protegiert hat, weil der hat ja die France Gall mit groß rausgebracht. Ja, Easy Rider hatte ich gar nicht auf dem Schirm, weil ich das ist ja wirklich sehr, das ist eine Compilation, aber ist definitiv, glaube ich, wichtig für das Konzept Soundtrack-Album, weil mittlerweile so viele aktuelle Soundtrack-Alben der letzten 20, 30 Jahre sind halt häufig Compilations.
Ja, und der Film ist ja in sich ein total legendärer Film, weil er halt so den Ausklang des Hippie-Jahrzehnts halt so ein bisschen begleitet hat und halt auch so ein bisschen eine sehr düsteren Ausblick ja eigentlich macht und die Musik aber total aus der Zeit kommt, so diese Woodstock-Generation und einfach, also das ist eine unschlagbare Kombi. Ich höre das Album total oft einfach so, weil ich es gut choreografiert finde und toll finde und habe den Film auch viel, viel weniger in Erinnerung. Den habe ich, glaube ich, 2 oder 3 Mal gesehen. Das ist jetzt auch schon wieder lange her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Aber halt durch diese Musik wird halt auch fast sogar noch eine ganz andere Stimmung erzeugt, die halt irgendwie, wo man so weiß, es ist halt einfach so dieses späte 60er-Jahre-Lebensgefühl oder auch dieses ganze so ein bisschen mehr so ein abstraktes Thema, was einfach dann so durch die Musik ausgedrückt wird. Das ist halt irgendwie um Freiheit und aus den Konventionen ausbrechen und sein Ding machen und so. Und da ist es ja wie ein Best-of aus dieser Zeit. Also Jimi Hendrix ist mit drauf noch. Die Birds. Also ganz große Namen im Prinzip. Und It's Alright, Ma, I'm Only Bleeding von Bob Dylan in der Coverversion von
Roger McGinn. Ja, der hat nämlich das Original nicht freigegeben, glaube ich. Sollte ursprünglich nämlich sein. Stimmt, das ist hochinteressant. Ja, also Easy Rider habe ich komischerweise überhaupt nicht drüber nachgedacht, obwohl ich den Soundtrack auch besitze, wenn auch nicht in der Originalversion, sondern in einem anderen Cover, wenn ich das hier gerade richtig sehe. Aber vor allen Dingen, da muss ich mir auch mal die Versionen anhören von The Wait und von It's Alright, Ma, I'm Only Bleeding, wie die sich anhören. Habe ich mich jetzt gar nicht mehr im Ohr. Ist das denn so, dass die im Film dann auch die andere Version verwenden? Weil es ist ja manchmal so, dass das dann billiger war, das im Film zu haben, aber dann auf Platte dann eine Coverversion erschienen ist. Sowas gibt's auch.
Ja, ich glaube schon.
Okay.
Was ich nur gerade noch gelesen habe, ist auch ein schönes Detail. Die Songs sind in der Reihenfolge angeordnet, wie sie auch im Film vorkommen. Und das heißt auch, das Ende von It's Alright, Ma, I'm Only Bleeding, das ist so eine Live-Version, die Roger McGinn halt singt. Und da hört man dann am Ende so einen Krachen, so eine Explosion, wo halt der Hauptdarsteller in die, mit seinem, der Peter Fonda ist es ja, auf seinem Motorrad tödlich verunglückt. Das ist ja, glaube ich, die Endszene von dem Film. Jetzt
ja, ist es nicht sogar so.
Und dann kommt quasi noch so als Epilog Ballad of Easy Rider, was dann, glaube ich, über die Credits gespielt wird dann am
Schluss. Ja, das endet doch damit, dass diese Rednecks in so einem Pickup-Truck den ersten Dennis Hopper erschießen und dann den Peter Fonda oder so. Also die werden wirklich so über den Haufen geschossen, quasi während der Fahrt. Und dazu läuft das. Ja. Dann ist wahrscheinlich. Das muss ich auch nochmal anhören. Das When the Saints, das ist nämlich, glaube ich, das läuft, glaube ich, in dieser LSD-Szene in New Orleans, auf diesem Friedhof. Ich habe diesen Film nur einmal gesehen, als ich irgendwie so 16, 17 war oder so. Da habe ich mir auf VHS ausgeliehen von einer Freundin, deren Hippie-Eltern das hatten. Und
das ist ein toller Film, auch allein wegen Dennis Hopper schon, der eine super coole Rolle spielt, finde ich.
Ja, und Jack Nicholson ist mir da auch in Erinnerung geblieben mit seinem Stars and Stripes Football-Helm auf dem Motorrad.
Ja, da könnte man jetzt fast gucken, so ein bisschen chronologisch. Das waren jetzt so 60er Jahre, 70er Jahre. Ich meine, das ist die Geschichte.
Ich hätte noch was aus den 70ern. Es war 71. Harold and Maude mit Musik von Songs von Cat Stevens. Ich meine, das war quasi dann auch der gesamte Soundtrack. Also das ist so, dass ursprünglich sollte Elton John Songs dafür schreiben, der dann aber aufgrund, ich weiß nicht was für einer Verhinderung, die Aufgabe an Also wie auch immer, hat auf jeden Fall hat er das nicht gemacht und stattdessen hat das dann eben Cat Stevens gemacht. Und da es gab zwei Original-Songs, nämlich Don't Be Shy und dann das wahrscheinlich bekanntere If You Want to Sing Out, Sing Out. Und zusätzlich hat er dann noch Alternativversionen von vorhandenen Songs aufgenommen oder teilweise auch Instrumentalversionen dann als quasi Hintergrundmusik gelaufen und das ist auch so, das ist was die gerade If You Want to Sing Out, der Song ist bei mir, ich habe den in der 7. oder 8. Klasse, als ich leider nicht in der, da war ich was auch immer, was für Gründe auch immer, weil ich halt ein dummer Schuljunge war, nicht in der Lage, den Film so richtig zu erfassen, auch wenn er mir bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Aber das war so eine Anti-Haltung, weil wenn die Lehrerin, die den Film zeigt, doof ist, dann ist auch der Film doof. Ich glaube, ich habe den im Englischunterricht geguckt. Ich bin aber nicht ganz sicher. Oder ich bin aber nicht sicher, ob ich ihn auf Englisch gesehen habe. Auf jeden Fall, der Song ist mir in Erinnerung geblieben. Was aber interessant ist, ist, dass das Soundtrack-Album, das erschienen ist, zusammen mit dem Film, dass da diese beiden Originalsongs gar nicht drauf waren, sondern die Songs schon, die in dem Film vorkamen. Aber das war ansonsten so eine Compilation einfach mit Cat Stevens Songs. Da war Morning Has Broken, Wild World, Father and Son und Lady Darbanville drauf, obwohl die alle vier nicht im Film vorkamen. If You Wanna Sing Out, Sing Out und Don't Be Shy sind beide erst 84 dann auf einem Greatest Hits Album von Cat Stevens regulär erschienen. Und 2007 gab es dann nochmal ein Reissue, ich glaube auch auf Vinyl, aber limitiert auf 2.500 Kopien, wo dann auch die Original-Songs für den Film mit veröffentlicht wurden. Kannst du mir was über den Soundtrack Pat Garrett und Billy the Kid sagen? Also alles, was ich weiß davon, ist, dass Knocking on Heaven's Door eben von dem Soundtrack ist. Aber ansonsten ist das tatsächlich ein instrumentaler Soundtrack-Album, oder? Von Bob Dylan.
Ja, das wird auch als reguläres Bob Dylan-Album im Prinzip von den Fans angenommen. So ist kanonisch als Bob Dylan-Album anerkannt. Über irgendeinen Weg hat der Bob Dylan eine kleine Nebenrolle in dem Film ja bekommen.
Stimmt.
Spielt da diese Figur Elias, der aber auch irgendwie sehr, sehr forgettable ist. Ich glaube, das war mehr so ein Marketing-Gag. Und dann haben sie ihn aber halt dazu gebracht, dass er das Soundtrack-Album einspielt im Prinzip, wo halt dieses Pat Garrett-Theme oder Billys Theme und so in mehreren Varianten drauf ist. Und also ich höre das nicht oft, ehrlich gesagt. 1973, das war halt auch so eine Phase, wo er so ein bisschen so sich eher so zurückgezogen hat und auch in seiner Country, der Spätform von seiner Country-Phase auch noch war.
Das war irgendwann nach der Nashville Skyline.
Nashville Skyline war ja 1969 und dann hat er Self-Portrait 1970 gemacht und hat sich eigentlich erst wieder mit einem regulären Album zurückgemeldet, 1974, glaube ich, mit Planet Waves und davor mit The Band auch nochmal eine Tour gemacht. Und das war so ein bisschen so eine Back-to-the-Roots-Bewegung. Und da passt das irgendwie, glaube ich, auch rein, dass es halt so dieses Country-Western-Ding dann, weil dieser Spätwestern von Sam Peckinpah ist ja, ist natürlich, Knocking on Heaven's Door ist natürlich eine der besten Songs ever. Aber ich weiß jetzt nicht, ob der Soundtrack auch
jetzt so interessant ist,
so ja. in die Annalen eingegangen ist oder eingehen muss.
Ist auf jeden Fall interessant, weil das weil so ein großer Hit quasi da drauf ist, aber ansonsten glaube ich, das ist nur Instrumentalmusik und richtige Filmmusik, also eher Score tatsächlich, wenn auch dann
genau.
Akustische.
Genau, ja, das ist auch ein guter Punkt, ja, weil es ja auch inzwischen ja eigentlich bei vielen Filmen schon üblich ist, dass du einen Score kaufen kannst und dass du halt dann nur noch den Soundtrack hast mit Music Inspired By oder genau. Einfach so dann irgendwie Künstler, die dann vielleicht auch im selben Firmengeflecht wie die Plattenfirma
haben. Die zum Filmstudio gehört sozusagen.
Das hat uns dann ja so Sachen beschert wie der Soundtrack von Godzilla, wo dann Jamiroquai ein Lied gemacht hat, oder? Und
was eigentlich eines meiner Lieblings-Jamiroquai-Stücke ist, muss ich sagen. Deeper Underground hat eine extrem geile Basslinie. Das,
ja. Was aber eine witzige Entwicklung ist, weil er ist ja dann eigentlich total, also nur noch so eine Art von Ausschlachtung ist und dass diese Songs eigentlich gar nicht thematisch irgendwas mit dem Film zu tun haben, oder?
Nee, ich glaube auch nicht. Also das ist, glaube ich, so eine Blüte der 90er Jahre, wo das halt eben Soundtracks auch so ein Marketing-Ding sind. Also gut, jetzt so, muss ich überlegen, wenn wir jetzt weiterkommen.
Puff Daddy hat doch Walk With Me auch gemacht.
Stimmt. Das heißt, Come With Me, ja, das ist mit dem Kashmir-Sample, ja.
Come With Me, ja. Mit dem Led Zeppelin-Sample von Kashmir, ja. Das war aber irgendwie ein cooler Move, ja. Dass da irgendwie dann so, weil da wurde ja auch auf den, also im Musikvideo zumindest, wobei vielleicht wurde auch in dem Musikvideo von Jamiroquai irgendwie auf dieses Thema.
Doch, also doch, in dem Musikvideo kam definitiv Film-Dings vor, ja, Filmszenen vor. Das ist aber auch Standard so. Aber lass mal versuchen, chronologisch weiterzumachen. Was ich auch noch auf der Liste habe, was ich selber auch auf Platte besitze, ist der Soundtrack zu Saturday Night Fever, der eben sehr stark geprägt ist von den Bee Gees. Da ist aber auch drauf, und das ist ein Hammer-Instrumentalstück, von Walter Murphy, A Fifth of Beethoven, oder Beethoven. Das ist so ein funky Disco-Stück mit Beethovens, mit dem hier, dem Riff. Genau, von Beethovens 5. Sinfonie.
Das ist zuletzt, so cool. Zuletzt gehört in Mindhunter. Da-da-da-da.
Ja, Saturday Night Fever, ansonsten eben viele große, also auch bekannte Stücke von Bee Gees drauf, eben Stayin' Alive, How Deep Is Your Love, etc. Also das war 77.
Jetzt gucken wir so langsam in die 80er.
Ja, in den 80ern, ich habe jetzt in den 80ern nichts auf dem Schirm, aber mir fallen jetzt auch an die Sachen ein, die dann mehr so Compilation sind.
Was ist mit Blues Brothers?
Oh, verdammt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber das ist für mich so ein Grenzfall, weil es ja fast ein Musical ist. Oder es ist ein Musical, ne? Und du hast dann wirklich, also da, deswegen, also dann müsste man jetzt sowas wie Grease oder so auch zählen. Oder ja, Rocky Horror Picture Show.
Weil ich auch da das Album sehr singulär auch wahrgenommen habe, auch unabhängig vom Film, weil das einfach.
Habe ich auch sehr viel gehört und ich habe vor allen Dingen Blues Brothers auch einer der ersten Filme, abgesehen von Leben des Brian, den ich als Teenager irgendwie über und immer wieder geguckt habe. Also der ist auch bei mir so in Fleisch und Blut übergegangen ist so ein bisschen. Und da ist es, glaube ich, auch so, dass der Soundtrack sehr stark auch den Film 1:1 widerspiegelt. Aber ist meiner Meinung nach auch dieser Musical, also dem Musical-Charakter geschuldet. Aber ja. Wir sind jetzt laute Sachen eingefallen, die alle nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun haben. Die muss ich gleich in unserem Segment ein Kessel Buntes unterbringen, wenn ich mich noch daran erinnern kann.
Also ich habe jetzt gerade hier mal ein bisschen nochmal gegoogelt. Da kommt noch sowas wie Top Gun raus, wo
genau,
glaube ich, Highway to the Danger Zone ja drauf ist. Oder?
Ja,
ich glaube schon.
Ja, ist von da, ja.
Und mein Blade Runner kann man dazu zählen, so.
Oh, ja, natürlich, Blade Runner.
Vangelis ziemlich abgeräumt mit. Oder war das vielleicht, sogar so sein erstes Mega-Ding?
Ich glaube auch, das war, oder ist Chariots of Fire nicht auch von dem?
Ich weiß nicht, wie bekannt der vorher schon war.
Vangelis hat auch Musik gemacht für, der ist ja, so genau, der hat schon vor Blade Runner 1981 die Musik für Chariots of Fire gemacht. Kennst du, sagt dir das was?
Nee, sagt mir überhaupt nichts.
Wenn du die Musik hörst, kennst du es sofort. Das ist so frühe 80er Jahre, halt eben Sound Vangelis, so mit so Echoey Synthesizer, und das Titelthema ist so ein Klischee-Filmthema, das gerne bei Sportevents eingesetzt wird für so Zeitlupen. Ich kann es jetzt nicht vor so getragen, das ist auch oft parodiert worden aus dem Film, aber das ist, das war 81 und das war eine ein Historiendrama, Sportdrama über über zwei britische Olympioniken, die bei den Olympischen Spielen 24 angetreten sind. Und das eine war ein schottischer Christ namens Eric Liddell und das andere war ein englischer Jude namens Harold Abrahams. Und die sind zusammen bei den Olympischen Spielen angetreten und und dieser für diesen Film hat Vangelis für den Soundtrack einen Oscar gewonnen. Jetzt muss man gerade gucken, ob sie das nicht irgendwie kurz hier vorspielen kann.
Ich hab's hier, warte mal. Ja.
Okay, kennst du, ne? Okay. Ja, das ist Chariots of Fire. Das war noch vor Blade Runner. Blade Runner kam ein Jahr später dann raus. Aber da bin ich jetzt auch nicht so sicher, ist jetzt Vangelis nicht eigentlich ein Filmmusiker, der halt eben nur mit elektronischen Mitteln arbeitet? Wobei, der hat, glaube ich, auch schon vorher seine eigene Instrumentalmusik veröffentlicht.
Wobei wir dann, glaube ich, auch wieder so ein bisschen unterscheiden müssen zwischen Soundtrack und Score, auch in dem, also worüber wir uns jetzt, worauf wir
richtig,
uns jetzt
konzentrieren. Richtig, weil das ist meiner Meinung nach, hat der elektronische Scores gemacht.
Weil sonst könnten wir auch ganz viel über Morricone und so noch reden.
Oh ja.
Und Komponisten wie John Williams und so.
Das stimmt. Aber deswegen, also jetzt Vangelis ist
meiner Meinung nach eigentlich auch eher um Pop, ne?
Genau, Vangelis ist da, Vangelis hat also fällt auch, weil es halt eben nicht klassisch orchestriert ist, sondern eben mehr elektronisch, dadurch fällt er ein bisschen raus, ist aber ansonsten eigentlich eher klassische Score, die aber dann teilweise so die Grenze zum Pop vom Score her überschreitet und nicht so Pop wird Score, das ist nämlich so das, was wir bisher eher, dachte ich, glaube ich, eher hatten, ne? Unsere anderen Beispiele.
Und der war ja auch so, der hatte doch auch sogar einen Radiohit mit diesem Conquest of Paradise Team. Das lief doch
richtig. Also
1492, was auch Henry Maske dann für sich genutzt hat für seine Einläufe und so. Also von daher, der ist so auf ein bisschen in so einem Zwischenbereich.
Ja. Ich muss gerade gucken, Conquest of Paradise, das war glaube ich in den 90ern, ja. Ridley Scott.
1992, also zum 500-jährigen Eroberung Amerikas halt, ne? So mehr oder weniger.
Ah, aber eine wiederholte Zusammenarbeit zwischen Ridley Scott und Vangelis, weil die ja auch schon für Blade Runner war ja auch Ridley Scott. Jetzt, wo wir in den 80ern sind, da muss man natürlich die ganzen Musik- und Tanzfilme, aber ich finde auch, das wieder schwierig. Aber nimm zum Beispiel Dirty Dancing. Dirty Dancing ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel für eine Compilation, aber das sind alles Songs, die auch in dem Film vorkommen. Und das ist ganz viel auch Musik, die quasi, mir fällt das nicht, das ist das, mir, diegetisch? Ich glaube, es ist diegetisch. Also Musik, die ist quasi auch Teil der Handlung, Teil der Musik. Es ist die Musik, die Leute in dem Film hören. Also es ist nicht Musik, die wir nur hören, sondern es ist die Musik des Films. Und das ist nämlich so, ich habe Dirty Dancing erst sehr spät gesehen, irgendwie vor 4 oder 5 Jahren oder so. Und ich war überrascht, denn ich verbinde mit Dirty Dancing hauptsächlich I've Had the Time of My Life. Und das ist ein 80er-Song, meiner Meinung nach, durch und durch von seiner Produktion. Und das war ja so, dass der Titel, ja nicht Titelsong, aber das war quasi der Song zum Film. Und der wurde auch für den Film aufgenommen. Aber der Soundtrack ist ansonsten voll mit jede Menge altem Kram, in Anführungsstrichen. Mir war nicht klar, dass dieser Film ein Period-Piece ist. Der spielt ja, ich glaube, in den 60ern. Und dadurch, finde ich, wirkt eigentlich dann, wenn man dann diesen krassen 80s-Sound von I've Had the Time of My Life hört, ich finde, das passt dann eigentlich gar nicht in den Film. Das ist auch mit mir dann, als ich diesen Film gesehen habe, habe ich gedacht, so, dass die, dieses, was da sonst so drin ist, sind da nicht irgendwelche Sachen auch aus Grease drin? Ich bin jetzt gerade nicht mehr sicher. Aber auch ein Soundtrack übrigens, den ich auf Platte besitze, Dirty Dancing, weil das auch so ein ja, Standard eigentlich ist. Mit Hey Baby und Augenblick, was ist da noch alles drauf? Be My Baby, genau so heißt es. Hey Baby von Bruce Channel. Allerdings ist da auch drauf der die Ballade She's Like the Wind, gesungen von Patrick Swayze. Der ist auch der Song fällt auch musikalisch ein bisschen raus, meiner Meinung nach. Weil das ist so eine Power Ballad und das ist so einfach auch ein totaler 80s Sound. Und ich finde das irgendwie auch ein bisschen, der wirkt, also wie gesagt, diese kontemporären Stücke, die dann in dem Film vorkommen, wirken meiner Meinung nach für das Setting total deplatziert. Wo man 63 spielt der Film. Ja, dementsprechend sind da eben ist auch die Musik ansonsten dann an das Setting angepasst, also zeitlich. Ich bin jetzt nicht sicher, ob da jetzt Sachen drauf sind, die später erschienen sind, abgesehen von der Musik, die eben in den 80ern auch aufgenommen worden ist.
Ich weiß auch gar nicht, ob ich den mal gesehen habe. Wenn, dann ist es lange her.
Ja, also ist meiner Meinung nach ein Film, den man sich durchaus mal angucken kann. Ist lustig, also jetzt, wenn sie jetzt in Kanada waren, hat auch eine Freundin von Brittany davon erzählt, dass sie den Film auch erst sehr spät und vor kurzem erstmalig gesehen hat und hat sich furchtbar über die Männer- und Frauenrollen im Film aufgeregt. Ich fand das allerdings ein bisschen zu Unrecht, da der Film das auch zeigt und die, also ich find's interessant, weil der Film... Also ist auf jeden Fall vollkommen anders, als ich gedacht habe. Und es geht unter anderem, kommt ein Abtreibungsplot drin vor. Und ist interessant, was der Film mit Männer- und Frauenrollen macht, meiner Meinung nach. Und es gibt definitiv schlimmere Filme, die so einen gewissen Kultstatus so als in Anführungsstrichen Mädchenfilme haben. Da ist, glaube ich, das hier noch, ist das noch ein Film, den man eher heute noch irgendwie gucken kann, meiner Meinung nach. Ja, ich war auf jeden Fall positiv überrascht, als ich den gesehen habe.
Jetzt kommen wir dann so langsam in die 90er, oder?
Ja, also nur 80ern. Kurz jetzt noch erwähnen, aber da kann ich nicht so viel zu sagen. Gibt ja noch Flashdance und Footloose, die dann auch oft dann einen Titelsong haben. Ne? Also Flashdance ist, ich habe das Plattencover vor Augen, wie heißt sie denn? Nee, egal, aber Footloose von Kenny Loggins, wo wir schon Highway to the Danger Zone hatten, das war doch auch er, oder? Und nee, ich glaube, es war wieder anders. Ist aber auch nicht so wichtig. 80er Jahre, Top Gun, ne, ist auch dann Push It to the Limit auf dem Soundtrack von Scarface. Auch 80er. Aber in den 90ern, da ist das Erste, was ich jetzt nochmal mir extra recherchiert habe, weil ich nämlich weil das wollte ich nämlich auf jeden Fall in der ganzen Diskussion unterbringen. Denn das Album ist, glaube ich, popkulturell wichtiger als der Film. Ich habe den Film auch bis heute noch nie gesehen. Nämlich Judgment Night. Hast du davon schon mal was gehört? Nee? Gut. Judgment Night ist eine, ich weiß nicht, ob es eine Komödie ist oder
nicht. Vielleicht kann ich den deutschen Titel, ja.
Nee, ich glaube, der heißt irgendwie, wahrscheinlich heißt es Nach der Entscheidung oder sowas. Der ist auf jeden Fall, der Film ist auch, glaube ich, ziemlich untergegangen. Der Soundtrack ist umso bekannter. Der Film ist von 93 und heißt auf Deutsch Judgment Night zum Töten verurteilt. Mit Emilio Estevez, Cuba Gooding Jr. und Dennis Leary. Es geht um eine Gruppe von Yuppies, die die falsche Autobahnausfahrt nehmen und dann in einer schlechten Gegend landen und versehentlich Zeuge eines Mordes werden, in einer Gang. Und was auch immer danach passiert, ich weiß es nicht genau, Film hatte ein Budget von 21 Millionen und hat nur 12 Millionen eingespielt, ist, glaube ich, ziemlich krass gescheitert. Allerdings interessant ist, dass das Soundtrack-Album zum Film, das wurde der Musical Supervisor und Produzent dieses Albums, war der Manager von Cypress Hill, nämlich Happy Walters heißt der. Ist bis heute, der hat jede Menge bekannte Soundtracks betreut, später, also Soundtrack-Alben auch, Soundtrack, also so Compilations. Das ist, was das Interessante hier ist, ist, das ist ein Meilenstein der Musikgeschichte insofern, als es ja nicht New Metal, aber Rap-Rock quasi, ja, das war das erste Album, das komplett von vorne bis hinten Rap- und Rockmusik kombiniert hat. Also nachdem es schon Run DMC und Aerosmith in den 80ern oder Anthrax und Public Enemy zusammengegeben hat, hat der eben Künstler zusammengebracht wie zum Beispiel Helmet und House of Pain, Teenage Fanclub und De La Soul, Biohazard und Onyx, Slayer und Ice-T. Zu dem Zeitpunkt hat Ice-T aber auch schon seine eigene Metalband Body Count gehabt. Faith No More und Booyah Tribe, Sonic Youth und Cypress Hill, Dinosaur Jr. und Del the Funky Homo Sapien, Pearl Jam und Cypress Hill, Mudhoney und Sir Mix-a-Lot und ja, also 11 Songs und ist 1993 erschienen und das ist wirklich so, gilt als ja, ein kleiner Meilenstein. Und interessant ist, dass auch Tool und Rage Against the Machine einen gemeinsamen Song aufgenommen haben. Der ist allerdings nur auf Bootlegs zu finden. Der hat es nämlich nicht auf den offiziellen Soundtrack geschafft, da die Bands beide nicht mehr damit zufrieden waren mit dem Ergebnis. Und das Interessante ist, dass halt eben das eine Zeit war, wo die Leute tatsächlich noch zusammen ins Studio mussten. Also wo man nicht irgendwie über weiß Gott wie viele Kilometer Entfernung sich einfach digitale Dateien hin und her schicken kann und dann, ohne dass man sich jemand sieht, zusammen einen Song aufnimmt. Also das war hier tatsächlich so, dass die im Studio zusammen gejammt haben, um eben diesen Soundtrack zu erstellen. Also ich glaube, das ist ein interessantes Beispiel für wahrscheinlich Soundtrack ist besser, interessanter und von mehr Bedeutung als der Film.
Habe ich von beidem noch nichts gehört, aber interessant. Guter Tipp. Dinosaur Jr. will find his gore to ruin ya. But in places, hey, this is fat way this. I portray this. Photographs of the last laugh is mine. You're behind for the mind and for the soul. That's how I roll. Now I hold the mic like my life depended on it. Ja, die 90er sind halt so unübersichtlich, aber ich habe jetzt so mal so ein bisschen, einfach mal nach dem, was ich so, also was ich für mich selbst bedeutend finde, mal sortiert. Da kommen eigentlich...
Da gibt es halt viele so Compilations, ne?
Ja, aber halt auch, wo es auch sehr oft einfach so aus einem gemeinsamen oder in einem, wo halt der Soundtrack so auch den Film repräsentiert. Oder auch die Filmmusik einfach, also wenn im Film ohnehin viel Musik vorkommt, wie jetzt bei Quentin Tarantino oder so.
Genau, der wäre mir jetzt
dann,
auch jetzt
eingefallen. Dann wird der, dann ist das einfach wie ein Begleitprodukt, wo du nochmal alle Songs hören kannst und dich so in den Film reinfühlen kannst. Was ich aber cool finde, auch wieder zum Beispiel bei Jackie Brown, den ich halt wirklich auch sehr oft gehört habe und da für mich so ein bisschen auch so Soul- und Disco-Musik entdeckt habe, so aus dieser Zeit.
Sehr viel Motown ist da, glaube ich, drauf, ne?
Genau, der spielt ja, also der spielt ja, ist von 1997, spielt, glaube ich, auch so in den 90ern oder ein bisschen früher, aber die Hauptfigur ist ja so ein bisschen so an diese Foxy Brown aus diesen Plaxploitation-Filmen angelegt und da kommt halt so ein bisschen auch die Musik her. Also Delphonics
ja und so. Das ist übrigens kleiner Exkurs. Jackie Brown ist eigentlich meiner Meinung nach auch einer der besten Tarantino-Filme, weil er da was er gut kann, an Drehbuch angewendet hat, das auf einem Roman von Elmer Leonard basiert. Und der hat so schöne, coole Twists und Turns. Und der Soundtrack gefällt mir auch, weil der ein bisschen homogener ist als andere Tarantino-Soundtracks. Also wenn du jetzt zum Beispiel Pulp Fiction nimmst, da ist ja so dieser Surf-Rock drauf, dann ist da so ein paar Soul-Sachen drauf, dann ist da irgendwie komischer Country drauf und aber Tarantino ist sowieso, der ist ja sein eigener, ich glaube, er ist sein eigener Music Director oder Music Supervisor und der hat ein Händchen dafür, so sowohl Scores, also er hat ja auch Italo-Western-Scores recycelt teilweise, also so Morricone. Aber ansonsten ist der sehr gut darin, quasi so einen Soundtrack aus Popmusik zu machen, weil er eh so einen zitatlastigen Filmmacher-Stil hat. Also Regiestil, dass er quasi dann auch ganz selbstverständlich seine Musik, Filmmusik eben aus dem, ja, dem Schatz vorhandener Popmusik quasi zusammen.
Das gilt eigentlich für jeden Film von ihm, dass da der Soundtrack auch immer eigentlich auch ganz gut oder ganz hörenswert ist. Aber bei Jackie Brown finde ich es halt besonders.
Ja. Das bereue ich ein bisschen, weil ich habe nämlich den Pulp Fiction Soundtrack, der für mich halt eben auch so einer der Soundtracks war, die man eben so in seiner, den ich in meiner Jugend irgendwie rauf und runter gehört habe, den habe ich mir auf Schallplatte gekauft, aber eigentlich müsste ich mir auch mal Jackie Brown zulegen, den habe ich nur auf CD, aber es ist ein sehr guter Soundtrack. Ich hätte noch aus der gleichen Zeit, nämlich von 1997, eine Fortsetzung zu meinem letzten, nämlich Happy Waters Strikes Again. und was zwar hast du
für Filme da rausgekramt?
Das sind alles Sachen, also Judgment Night habe ich damals nicht bewusst gekannt, den Soundtrack, den habe ich erst im Nachhinein, weil auf den bin ich erst gekommen damals, weil ich nämlich jetzt das Folgende, nämlich als es rauskam gehört habe und auch rauf und runter gehört habe und das ist einer meiner Lieblings-Soundtrack-Alben, nämlich Spawn. Eine Comic-Verfilmung aus einer Zeit, als Comic-Verfilmungen eigentlich immer schlecht waren. Und auch dieser Film ist, soweit ich mich erinnern kann, wenn ich den jemals komplett gesehen habe, auch schlecht gewesen. Basierend auf dem so ein bisschen Underground-mäßigen, also nicht von dem damals noch relativ jungen Comic-Label Image, die heute auch Walking Dead rausbringen. Und ich meine auch Saga. Die haben damals, war eine der ersten Reihen, die gemacht haben, von Todd McFarlane Spawn über einen, ich glaube, Armeeoffizier, der wodurch auch immer zu Tode kommt und dann aber einen Pakt mit dem Teufel eingeht und als so eine Art Dämon auf die Erde zurückkehrt und dann so eine Art Superheld ist, aber auch so ein bisschen böse, so ein bisschen Anti-Held. Und das wurde verfilmt. Und der Produzent und Manager Happy Waters, der schon damals den Soundtrack von Judgment Night zusammengebastelt hat, hat hier wieder Künstler zwei verschiedener Genres zusammengebracht, nämlich Rockmusik und Elektronik. Und da kam meiner Meinung nach ein sehr gutes Album zusammen, wenn auch mir da Einzelstücke mehr bedeuten und mehr hängen geblieben sind als andere. Und zwar waren da drauf solche Kollaborationen wie Can't You Trip Like I Do von Filter und The Crystal Method. The Crystal Method, da ist da der elektronische Part und Filter, die Rockband. Es gibt auch ein Stück von Marilyn Manson und Sneaker Pimps namens Long Hard Road Out of Hell, was später auch der Titel der Autobiografie von Marilyn Manson war. Dann gab es einen Song von den Butthole Surfers zusammen mit Moby. Es gibt einen Remix von For Whom the Bell Tolls von Metallica, Remix von DJ Spooky. Eine Kollaboration von Josh Wink und Stabbing Westward, ein Song von Silverchair, remixed von Spawn, einen Track von The Prodigy zusammen mit Tom Morello von Rage Against the Machine, ein Stück von Atari, Teenage Riot und Slayer und Goldie mit Henry Rollins, also wirklich, ich sag mal, interessant.
War das vor oder nach Matrix?
Vor Matrix.
Da fällt mir auch Matrix ein, die ja auch, wo der auch, wo der Soundtrack auch so elektronisch war und auch so.
Das sehr stimmt, viele, ja. Es ist vor, es ist zwei Jahre vor Matrix. Also Matrix kam 99 raus und das hier 97. Und das war halt eben genau in der Zeit, in der ich Nine Inch Nails und Manson gehört habe. Und ich fand auch den Song damals, Long Hard Road Out of Hell, ist aber einfach ein Manson-Song. Und die Sängerin von Sneaker Pimp sieht da so Backing Vocals. Das ist interessant. Noch interessanter finde ich eigentlich Can't You Trip Like I Do von Crystal Method und Filter. Das war ursprünglich ein Instrumentalstück mit einem leichten Vocal, einem Vocal-Sample, das so ein, wie so, also ein, so ein gesprochenes Sample, wo der Titel herkommt, dieses Can't You Trip Like I Do. Und das war komplett elektronisch. Und dann hat dann die Rockband quasi den Remix gemacht und dazu dann Drums und Gitarren drüber gemacht und einen Text gesungen. Und Filter ist ja die Band von Richard Patrick, der war mal Gitarrist für Nine Inch Nails und hat dann kurz danach Filter gegründet und ist der jüngere Bruder von Robert Patrick, dem Schauspieler, der den T-1000 in Terminator 2 gespielt hat. Und der hat auch später in Akte X mitgespielt. Und Filter, und da schließt sich der Kreis, haben auch Musik für Akte X, sowohl den Kinofilm als auch die Fernsehserie gemacht. Ist auf jeden Fall auch interessant, deutlich interessanter als der der Film dazu. Wie gesagt, auch produziert von Happy Walters und erschienen auf dessen Label Immortal. Das war so ein, ich weiß gar nicht, ob das gibt's bis heute noch, das ist ein Unterlabel sozusagen von Sony? Nee, also Epic und Virgin. Bei denen sind die frühen Alben von 30 Seconds to Mars erschienen, Incubus, Korn sind komplett da bei denen erschienen. Und ja, also eben, also ist, glaube ich, relativ wichtig für dieses für das ganze New Metal Ding. Das war ein Stück von den Dust Brothers und Korn drauf. Und Dust Brothers, da hätte ich noch mal einen Score, aber Matrix ist definitiv auch sehr 90er, also Tarantino ist zwar auch irgendwie 90er, aber mit seiner Musik und seiner Art und Weise, wie er die Filme macht, er fühlt es ja teilweise an, als wäre das aus einem früheren Jahrzehnt, ne? Aber ich finde.
Nein, der ist ja ein großer Nostalgiker.
Genau.
Nostalgiker.
Ja. Ja. Mhm. Matrix, jetzt muss ich überlegen, da ist ja unter anderem Prodigy drauf, aber auch dieses grandiose Instrumentalstück von dem australischen DJ und Produzenten, heißt der Rob Dugan? Von dem habe ich auch ein Album.
Club to Death, meinst du?
Genau. Das müsste von Rob, ja. Ich glaube, der heißt Rob Dugan. Ja, Australian Composer, Genre Blending Music, Club to Death, die Kurayamino Variation. War eigentlich von 1995 und wurde dann in Matrix nochmal verwendet und später hat er dann das Album rausgebracht, Furious Angels, was komplett in diesem Stil war, mit Streichern, und da hat er dazu aber noch selber gesungen. Und war meiner Meinung nach ein sehr gutes Album. Und da ist dann auch nochmal eine Art, es hat sich eine Fortsetzung drauf namens Club to Death 2, wo er so ein bisschen den Stil des Albums noch, dieses Tracks noch mehr nachahmt. Club to Death ist echt grandios und hat ein geiles, genau, das ist nämlich ein klassisches Funk-Drum-Sample, das in vielen Stücken verwendet wird von dem Stück It's a New Day von den Skull Snaps. Ja. Und das Sample City of Angels bei Wang Chung. Muss ich auch mal anhören. Das finde ich immer interessant, wenn man so die Originalstücke hört, die gesampelt wurden und vorher immer nur die quasi das Derivat kannte. Ja, der Matrix-Soundtrack, ja. Jetzt danach, ich habe auch noch was anderes, Ende 90er. Magnolia. Kennst du, also da, ich verdanke, glaube ich, dem Film Magnolia, dass ich die Sängerin Amy Mann entdeckt habe. Der Film hat auch einen klassischen Score von John Bryan, der eigentlich auch, glaube ich, aus der Popmusik kommt. Und man hat sehr viele Songs, teilweise schon ältere Songs, aber sie hat auch mindestens einen Song neu für diesen Film geschrieben, nämlich Save Me, der auch für den Oscar nominiert war, aber gegen Phil Collins verloren hat. Und auch der Song Wise Up, der in dem Film relativ prominent komplett läuft und dann auch in seiner sehr seriellen Art und Weise dürfen alle Filmfiguren in so einer Zusammenschnitt mitsingen, während der Song läuft. Und interessanterweise ist dieser Song aber ursprünglich vom Soundtrack von Jerry Maguire, diesem Football-Sportfilm mit Tom Cruise und Cuba Gooding Jr.
Aber das ist ein sehr schöner, das ist auch eine sehr schöne Nutzung von einem Song.
Ja, also ist wirklich, also auch ein gutes Beispiel, finde ich, für, ja, wo der Soundtrack, wie du es jetzt eben so sagtest, also wo es einen sehr starken Zusammenhang gibt von Soundtrack und Film.
Ja, die 90er sind halt so echt so bunt, ne?
Ja.
Da ist irgendwie alles auch gleichzeitig und auch alle so Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart, alles vermischt sich so ein bisschen miteinander.
Und auch noch was ich dem Film anrechnen muss, ich kannte den Logical Song schon als Kind irgendwie, war das für mich immer so der Supertramp-Song schlechthin, aber auf dem Soundtrack ist nicht nur der Logical Song drauf, sondern auch ein anderer Song von Supertramp, nämlich Goodbye Stranger. Und da habe ich zum ersten Mal festgestellt, dass das nicht nur dieser Facettgesang ist, sondern auch überhaupt, also ich muss sagen, ich bin ja fast schon ein kleiner Fan von Supertramp. Und auch unter anderem wegen diesem Film, der zwei Songs von denen auf dem Soundtrack hatte, die auch prominent im Film vorkommen. Also es gibt ja leider auch dieses Phänomen, dass das einfach nur so ein Sampler ist und das sind teilweise nicht mehr Musik, die auch im Film, die überhaupt im Film vorkommt. Ich hätte noch eine Sache von 99, die also in die gleiche Jahr fällt. Ich glaube, Magnolia war 98, könnte auch 99 gewesen sein. Ich hätte aber noch einen Score von nicht klassischen Score-Komponisten. Nämlich Fight Club.
Auch ein gutes Beispiel, ja.
Das ist vor allen Dingen, muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe den früher immer rauf und runter gehört und ich liebe diesen Soundtrack. Und ich glaube, der ist bis heute nicht auf Spotify. Nein. Ist eine toll. Hat jemand eine Playlist gemacht, aber man kann sie nicht anhören, weil das aus seiner persönlichen iTunes Library ist. Ja, also der Soundtrack von Fight Club ist von den Dust Brothers, die Hip-Hop-Produzenten hauptsächlich sind und die haben hier einen sehr stark elektronischen, also sehr klinischen Soundtrack gemacht, aber der auch für mich so stark mit diesem Film verbunden ist. Und ansonsten hat der Film auch eine relativ bekannte Nutzung von einem Popsong, den es vorher schon gab, nämlich Where Is My Mind von den Pixies, der dann zum Schluss und über den Abspann läuft, passenderweise. Ist aber nicht mit auf dem Soundtrack-Album drauf. Ja, also ist ein sehr cooler Soundtrack und ist wieder, also ja, Leute, die aus der Popmusik kommen, die dann einfach Filmmusik gemacht haben da.
Ja, ich meine, das ist halt auch ein, da wäre jetzt noch sowas wie Romeo und Julia und Eiskalte Engel zum Beispiel.
Oh ja.
Zu nennen, wo glaube ich ziemlich prominent Placebo drauf war und einfach so Bands, die zu dem Zeitpunkt von dem Film einfach auch schon bekannt waren und dann da nochmal einen richtigen Schub bekommen haben dadurch, dass der Film so erfolgreich war. Und bei Romeo und Juliet, ob es da einen Song gibt oder ob es einfach so ein bisschen die, ja, vielleicht Love Fool von den Cardigans.
Der auch ja, ziemlich drauf und runter da ist ja auch Exit Music for a Film von, ist zwar nicht auf dem Soundtrack-Album drauf, aber wurde für diesen Film geschrieben. Stimmt.
Und Talkshow Host von Radiohead, also zwei sehr gute Radiohead-Songs.
Wobei kam Talkshow Host auch auf dem Film vor, im Film vor, oder war das nicht so ein Deal, dass die das deswegen auf dem Soundtrack drin haben, weil Radiohead eben Exit Music for a Film sich vorbehalten haben für die Okay Computer?
Kann gut sein, ja.
Aber stimmt, das ist auch ein Album, das ich damals in der war, Everclear Local God, Number One Crush von Garbage. Und das sind auch viele Songs, die eben für den Film geschrieben worden sind. Was aber interessant ist dass, ich überlege gerade, nee. Ja, und von den Battle Servers, Whatever, I had a Dream, sehr, sehr cooler Song, wo auch die, wo dann auch teilweise Shakespeare-Zitate im Text vorkamen. You and Me ist auch so ein Song, der You and Me-Song von den Wanna Dies ist zwar eigentlich auch schon älter, aber verbinde ich auch mit diesem Soundtrack. Was aber interessant ist, ist, dass wir hier auch den Fall haben, dass Baz Luhrmann auch Popmusik gemacht hat, basierend auf dem Score. Er hat da nämlich dieses Everybody's Free to Wear Sunscreen, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, und hat dann eine Commencement Speech genommen und hat die vorlesen lassen von einem Sprecher, und das wurde dann über so eine, über so die Musik von dem Film drüber gelegt, und dadurch kam dann, also war auch ein kleiner Hit damals, 97, 98, als es rauskam, der Sunscreen Song. Meiner Meinung nach eine sehr gute, ein sehr guter Track, und das ist interessant, weil das ist wirklich so ein totales Kuriosum ist, finde ich. Das war 96 sogar schon, der Roman Judah Soundtrack. Jetzt muss ich kurz nachschauen, was ich noch in meinem Kopf habe, ob das schon 2000, achso, Cruel Intentions alias Eiskalte Engel. Da war drauf Blur, da war drauf Fatboy Slim, Praise You, Never You and Ever Me, und ganz wichtig eben Bittersweet Symphony von The Verve. Aber auch ein schöner exklusiver Song von Amy Mann, der nur auf diesem Soundtrack drauf ist, You Could Make a Killing, ist ein Song, den sie darüber geschrieben hat, als sie mal verknallt war in, ich kann mir nicht merken, ob Noel oder Liam Gallagher. Das hat sie nämlich, als sie live gesehen hat sie das nämlich in der Ansage zu diesem Song erzählt, wann sie den Song geschrieben hat, und dass das eben darüber sei, wenn man in jemanden verliebt ist, auf eine Art und Weise, die man nur in jemanden verliebt sein kann, wenn man ihn nicht wirklich kennt. Das hat sie zu, das hat sie schön, beschrieben. Ja. Und das ist ein sehr schöner Song, You Could Make a Killing. Und ich meine, der ist auch nie auf einem regulären Album von ihr erschienen, sondern nur auf diesem Soundtrack-Album. Secretly von Skunk and Nancy ist auch noch so ein Song. Colorblind von den Counting Crows. Es ist wirklich hochinteressant.
So ein Who's Who der Pop-Szene von 1999 halt so ein bisschen.
Ja, und Love Fool von den Cardigans
so ein bisschen
ist nicht auf dem Soundtrack. Ist nicht auf dem Soundtrack, wurde aber im Film verwendet. Genauso Smashing Pumpkins sollte vorkommen, aber kommt nicht vor. Ja, das ist, also ist aber stimmt, den Film muss ich eigentlich auch nochmal gucken. Jetzt muss ich gerade noch schauen, weil ich habe noch einen anderen Score im Kopf, aber der war, glaube ich, später.
Also so generell durch die 90er zieht sich halt auch das Werk der Coen-Brüder, und da würde ich auf jeden Fall den Big Lebowski Soundtrack,
aber halt übrigens noch mehr auch betreut worden von Happy Walters.
Und aber eigentlich, warte mal, was ist denn da drauf?
Man in Me von
So die Lieder aus dem Film halt auch natürlich, ja. Aber den habe ich auch nie so gehört. Vielmehr würde ich unterstreichen bei den Coen-Brüdern den Film Oh Brother Where Art Thou?
Oh ja.
Wo, glaube ich, auch durch den Soundtrack, der wiederum diesmal von T-Bone Burnett produziert wurde, so eine richtige Welle von dieser Bluegrass und Country und Folk Musik losgetreten wurde. Es gab nämlich, weil dieser Soundtrack so erfolgreich war, sogar noch einen zweiten Soundtrack oder also eine zweite CD, die dann Music Inspired By oder so hieß, wo halt nochmal irgendwie 15 Titel drauf waren, die irgendwie auch mit dem Film zu tun haben, einfach weil es so erfolgreich war und so gut angekommen ist. Und den höre ich bis heute regelmäßig und richtig gerne. Ich finde, das sind richtig tolle Lieder drauf. Der hat da richtig Sachen entdeckt und aber auch Sachen, also auch Leute neu dazugenommen, die halt zeitgenössische Musik, zeitgenössischen Folk machen, so wie der Chris Thomas King, der diesen Hard Time Killing Floor Blues singt von Skip James. Und also das ist auch einfach ein Musikstil, den ich ja sehr, sehr mag. Und das ist einfach ein Soundtrack, der auch total den Film transzendiert, kann man einfach sagen. Weil der Film auch super ist und da auch diese Musik super reinpasst und auch super toll eingebaut wird, immer wieder in entscheidenden Szenen. Also das ist so einer meiner allerliebsten Soundtracks ever, würde ich jetzt sagen. Ja, jetzt die 2000er, das ist ja auch noch mal ein ganzes Jahrzehnt, ne?
Ja, das müssen wir jetzt
ein bisschen selektiver werden.
Ich habe noch zwei Dinge, die ich da loswerden muss. Ich habe sogar noch was aus den 90ern vergessen. Da hatte ich auch fast erwartet, dass das vielleicht von dir kommt. Deadman, der Soundtrack zum Jim Jarmusch-Film von Neil Young.
Aber der habe ich jetzt ein bisschen ausgeklammert, wegen diesem, weil es halt auch Score ist.
Ja.
Aber ist natürlich auch einer der besten Soundtracks aller Zeiten.
Von wann war denn nochmal die Verfilmung von About a Boy mit Deadly, Badly Drawn Boy? Das ist auch frühe 2000er, ne?
2001 vielleicht, ja.
2002, ja. Es ist ich muss ja sagen, der Roman About a Boy hat ja sehr starke Nirvana-Bezüge. Und das war ja in Anlehnung benannt an About a Girl. Und diese ganze starke Musikbezug, der da drin war, der wurde so ein bisschen weggebügelt in dem Remake. Quatsch, in dem Remake, in der Verfilmung. Aber der Film ist meiner Meinung nach trotzdem gut, auch wenn Hugh Grant die Hauptrolle spielt. Aber der Junge von damals, der Nicholas Hoult, der ist ja mittlerweile auch erwachsen und hat unter anderem in der späten und sehr guten Mad Max Fortsetzung mitgespielt. Also About a Boy, das ist glaube ich auch so, ja, das sind ja auch Songs zum Film quasi. Ne? Also
Und das war auch ein Album, was ich sehr, sehr gut losgelöst von dem Film auch hören konnte. Den Film habe ich glaube ich insgesamt nur einmal gesehen. Und den Soundtrack dafür mein Vielfaches öfter gehört. Also ich habe den wie ein normales Battle von Boy Album eigentlich dann wahrgenommen irgendwann.
Ja. Jetzt muss ich gestehen, dass ich auf mal. Doch, ich habe noch eins jetzt aus dem Jahrzehnt, das jetzt kommt, wobei ich nicht sicher bin, wann der Film war. Aber was hast du denn noch im ersten Jahrzehnt, der 2000er?
Also ich würde so für die 2000er so ein bisschen Johnny Greenwood auch als Soundtrack, als Komponisten halt wieder nennen, der aber auch, der ist halt, also der macht inzwischen der wirkliche, also so.
Ist wirklich ein Score, also wirklich, der Scores, ist jetzt wirklich ein Filmkomponist geworden halt. Der
komponiert
ne?
richtig.
Ja, kurz, man kann zum Beispiel für unsere Hörer anmerken, das ist der Gitarrist von Radiohead.
Gitarrist von Radiohead. Man kann aber einen Soundtrack so ein bisschen rausgreifen. Das ist nämlich der, den er für die BBC-Dokumentation Body Song gemacht hat, wo es halt so um das menschliche Leben, glaube ich, geht insgesamt. Und der ist ein bisschen mehr songmäßig, also nicht so Streicher und klassisch, so, also das ist mehr ein bisschen elektronisch und auch so, dass man ihn auch wie so ein elektronisches Album so ein bisschen kapieren kann.
Der hat auch ganz viel mit Paul Thomas Anderson gemacht, ne? Der hat auch hier
Eigentlich für jeden seiner Filme, also mit The Master, There Will Be Blood, Inherent Vice, Phantom Thread ist, glaube ich, auch Paul Thomas Anderson. Genau,
ja, hat er auch gemacht.
Und da wird es halt immer mehr so klassischer Score, aber bei Body Song ist es halt.
Das
noch
war das Erste, was er gemacht hat.
Und das ist auch noch das, was das, da war, glaube ich, parallel Hail to the Thief
ja.
von Radiohead gerade erschienen. Also das, die ähneln sich vom Sound her auch so ein bisschen. Von daher kann man den nochmal gut so als so ein bisschen rausziehen, auch so als noch ein eigeneres Ding. Das wäre so, aber halt auch so, zieht sich auch so ein bisschen durch, eigentlich bis jetzt 2017 Phantom Thread, so als Soundtrack-Komponist dann auch.
Ist interessant, weil ja, nee, also hatte ich nämlich auch, ich muss gestehen, dass ich wenig von Johnny Greenwoods Soundtrack-Alben mir jemals angehört habe und auch ich auch irgendwie mich nur erinnern kann an There Will Be Blood, dass ich über den Film eingeschlafen bin und nie das Interesse hatte, mir den nochmal anzuschauen. Inherent Vice müsste ich nochmal überlegen, weil den Film fand ich eigentlich ganz gut. Wen ich noch auf meiner Liste hatte und dessen Karriere noch länger geht, ist Mark Mothersbaugh. Der ist Mitglied von Devo und hat aber auch schon seit den 80ern und dann in den letzten 20, 30 Jahren immer häufiger immer mehr Filmmusik gemacht. Und der hat jetzt auch zuletzt unter anderem, also der hat so die Musik zum Lego-Film gemacht. Er hat aber auch die Musik zu Thor Ragnarok gemacht. Und ist auch mittlerweile sehr etabliert als Soundtrack-Komponist, interessanterweise. Aber kommt da dem ursprünglich auch aus einer Pop- oder Rockband. Mir sind noch zwei Sachen eingefallen, die wir nicht besprochen haben. Und ich weiß nicht, ob sie mir jetzt noch einfallen, ob sie jetzt noch wichtig sind. Batman in den 90er Jahren, Batman-Soundtracks, beziehungsweise sogar noch in den 80ern. Prince hat ein Batman-Soundtrack-Album gemacht zum Tim Burton-Batman. Wo auch nur ein oder zwei Songs tatsächlich in dem Film vorkommen, aber die sind mir nicht so besonders in Erinnerung geblieben. Aber das Album besitze ich auch. Und später gab es dann zu den richtig schlechten Batman-Filmen gab es oft gute Musik. Also es gibt ja diese U2-Single, Hold Me, Kiss Me, Thrill Me, Thrill Me, Kill Me, von, ich weiß nicht, Batman Forever, glaube ich, und Kiss from a Rose von Seal ist da auch drauf.
Mhm.
Aber das waren dann auch so Auftragsarbeiten, wo dann also quasi dann der eine große Song das Soundtrack-Album verkauft hat und der Rest war dann, glaube ich, irgendwie so zusammengesampelt, sozusagen, also so eine Compilation. Ich hätte dann noch zwei, die jetzt schon am Anfang des aktuellen Jahrzehnts sind. Hast du noch was für das erste Jahrzehnt, also für die Nullerjahre?
Boah, das ist alles das ist ein einziger Strom. Aber ich hab's so ein bisschen hat sich's bei mir verloren, auch dass ich nicht mehr so, glaube ich, bewusst zumindest Soundtracks gehört habe, würde ich jetzt fast behaupten. Nee, es sei denn, mir fällt blitzartig noch irgendwas ein. Aber ich habe jetzt auch so, wenn ich jetzt so meine Ordner durchgehe und meine Platten so angucke, wenig, was so jetzt ein aktueller Soundtrack-Content sozusagen ist.
Okay, dann feuer ich mal noch zwei Sachen ab. Einmal Popmusiker oder Rockmusiker machen Score und auch ausgezeichnet. Social Network von David Fincher und der Soundtrack von Trent Reznor und Atticus Ross. Also Trent Reznor ist ja das das Gründungsmitglied und eigentlich auch langjährige einzige Mitglied von Nine Inch Nails. Und der hat eben ungefähr zeitgleich damit, also 2010 kam der Film raus, da hat er angefangen, wiederholt mit David Fincher zusammenzuarbeiten, hat drei oder vier Soundtrack-Alben gemacht, zusammen mit damals ursprünglich nur dem Toningenieur und Produzenten, der jetzt aber mittlerweile auch festes Bandmitglied bei Nine Inch Nails ist, Atticus Ross. Und die haben dafür auch einen Oscar gewonnen. Und das ist auch ein sehr guter Soundtrack. Also ist finde ich, vom Stil her geht er in eine ähnliche Richtung wie der Fight Club Soundtrack. Es ist auch so sehr stimmungsvolle Musik, aber sehr, ja, mit so elektronischen also mit so Synthesizer-Flächen und so. Aber auch, also für mich auch so stark mit diesem Film verbunden. Trägt ungeheuer dazu bei, dass dieser Film, obwohl der eigentlich keine besonders spannende Handlung hat, ungeheuer spannend ist und bleibt. Und das andere ist noch ein bisschen mehr unser eigentliches Thema, weil es ist nur eine EP, die besitze ich auch auf Platte, also als 10-Inch. Und das ist auch ein sehr schöner Film, den ich an der Stelle empfehlen möchte, nämlich Submarine von Richard Ayoade. Kennst du den? Oder kennst du die Musik? Ist so ein, war ja so eine Indie, Indie Coming of Age Comedy Drama von, ich glaube, basiert auch auf einem Buch. Und ich glaube, der hat seitdem, ich weiß gar nicht, ob der seitdem nochmal einen Film gemacht hat, der Ayoade. Der ist nämlich eigentlich eher als, selber als Schauspieler bekannt, aus, aus The IT Crowd. Und die Songs von dem Film sind von Alex Turner, dem Frontmann und Sänger der Arctic Monkeys. Und der hat da quasi so eine Art, ist ein Mini-Solo-Album, sind 20 Minuten lang die Platte.
Ja, das war sehr schön. Ja, ich erinnere mich daran.
Ja, also wirklich ein Film, den ich nur wärmstens empfehlen kann. Ich bin nicht sicher, der war auch eine Zeit lang auf Netflix erhältlich. Und wie gesagt, sehr schöne Songs. Und das Interessante ist eben, dass der Film, der hat so eine nicht näher, man kann eigentlich, man weiß nicht wann und wo der Film genau spielt, außer dass er halt in England spielt, aber der könnte in den 70ern und 80ern spielen fast, weil der es fast komplett vermeidet, irgendetwas Zeitgenössisches zu zeigen, was den Film quasi datieren würde. Und die Songs klingen auch so, als könnten sie älter sein. Das finde ich so interessant, weil der Film hat so, ich weiß nicht, irgendwie erinnert er mich irgendwie auch an Harold und Maud. Ich weiß nicht warum, also auch von der Optik her, wie der Protagonist aussieht. Vielleicht ist es nur das. Aber irgendwie hat das so ein ähnliches Feeling, finde ich, wie Harold und Maud. Also auch wie sehr sich so diese Songs in den Film einfügen.
Ja. I'm not the kind of fool who's gonna sit and sing to you about stars, girl. But last night I looked up into the dark half of the blue and they come back. Jetzt nochmal, um in den ganz aktuellen Schwenk zu machen. Da werden eigentlich noch drei Sachen, die jetzt mir so spontan teilweise und andererseits vorbereitet noch einfallen. Das ist zum einen Dunkirk. Da ist das ist auch ein klassischer Score von Hans Zimmer, den ich aber sehr, 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 sehr gut finde, wo ich auch mal mir eine Zeit lang einfach so auf dem Weg zur Arbeit auch die Musik nur angehört habe, weil die sehr stimmig ist einfach, weil die auch nicht so unbedingt, man denkt nicht unbedingt dann direkt immer an den Film. Und es ist auch nicht so eine martialische Musik, die ist eigentlich sehr, weil es in dem Film auch sehr oft um Stille und so beengte Situationen geht und so. Und dann kommt so das Ticken von der Uhr, so wenn es dann irgendwie schnell gehen muss. Und also es baut sehr viel Spannung auf und lässt dann wieder so ein bisschen Spannung nach. Und also der ist irgendwie sehr toll gemacht, obwohl ich auch gar nicht so ein Riesenfan von Hans Zimmer eigentlich immer bin. Aber da ist mir die Musik in Zusammenhang mit dem Film, der auch sehr, sehr bildstark einfach ist. Also das ist, glaube ich, ein Film, der auch sehr indirekt einfach so eine Wirkung hat, wo die Musik mit zu beiträgt. Dann so in eine ähnliche Kerbe schlägt auch eigentlich Johan Johansson.
Oh ja.
Der ja Sicario und Arrival, also die Villeneuve-Filme alle orchestriert hat, ist ja leider gestorben jetzt. Dieses Jahr. Er hat sogar in Berlin gelebt.
Ja.
Krass. Also, aber man hat jetzt hier auch nicht viel mehr davon mitbekommen als wahrscheinlich anderswo. Da war es ja nur ein bisschen schade, dass der auch für Blade Runner einen Soundtrack eigentlich gemacht hat und dann aber doch nicht oder dafür gesigned war, aber das dann noch nicht durchgeführt hat, weil sie dann doch so auf, ich glaube, auf John Williams dann gegangen sind.
Der wurde von Hans Zimmer und Benjamin Wallfish, der viel mit Hans Zimmer zusammengearbeitet hat und dann
Und ich finde aber bei Johan Johansson ist es halt nochmal bemerkenswert, weil der halt auch einfach, der ist auch einfach ein Musiker, der halt einfach so auch Alben macht, so Orchestrale, die dann aber auch wieder so Soundtracks für imaginäre Filme oft sind. Also Fordlandia zum Beispiel zählt da dazu. Aber auch dieses Orphée, sein letztes reguläres Studioalbum, was er gemacht hat, was du einfach dir anhören kannst und dann kannst du dir theoretisch da irgendwie einen dystopischen Film vorstellt. Also der erzeugt so eine krasse Stimmung. Also es ist einfach cineastische Musik, ohne einen Film dazu zu haben, würde ich sagen.
Ja, Johansson hat ja auch viel mit Villeneuve zusammengearbeitet. Jetzt vor Blade Runner hat er ja auch Arrival zum Beispiel, der Soundtrack ist Hammer. Gibt es ja, eine sehr schöne Folge von Song Exploder, diesem Musikproduktionspodcast, wo Johansson quasi beschreibt, wie der Ton, also da sind ja so gesampelte Stimmen drin und dann so auch teilweise irgendwelche folkloristische Instrumente, die dann aber elektronisch verfremdet sind, um dann damit so einen vollkommen anderweltlichen Sound zu erzeugen, der aber gleichzeitig, also der meiner Meinung nach so perfekt zu diesem Film passt, in dem es um Sprache und um außerirdische Sprache geht. Und dann kommen dann halt eben Stimmen drin vor, die nicht verständlich sind, die für die Sprache repräsentieren und Sounds, die eben man nicht so häufig in anderen, irgendwo anders herkennt.
Ja, das ist auch ganz creepy Atmosphäre, finde ich, in dem Film. Also auch die Musik und die Geräusche, das ist ja so eine Mischung aus Musik und Geräusch, die man da oft hört. Und dann habe ich eigentlich jetzt nur noch ein letztes, so das ist so mein aktuellster Tipp auch. Das ist der Soundtrack für die dritte Staffel Twin Peaks.
Wer hatten die gemacht? War das?
Da muss man zu wissen, dass in jeder Folge von dieser Serie am Schluss im Roadhouse ein Song gespielt wurde, also dieser Bar, die da vorkommt, wo man noch nicht genau weiß, wo die eigentlich ist. Und da dadurch ist es diegetische Musik, weil die Musiker halt in und auch Figuren dann während aus der Serie währenddessen tanzen. Und dann sitzt zum Beispiel jemand wie Eddie Vedder oder Trent Reznor steht auf der Bühne und singt einen Song oder auch die Chromatics. Und es ist eine super Mischung. Es ist, glaube ich, so ein, zwei Sachen, also sowas wie Green Onions. Das kommt einfach in der Serie vor. Also das ist nicht ein Stück, was live performt wird, sondern es wird in der Serie halt einfach auch eingebaut. Und also auch sowas wie die Paris Sisters, I Love How You Love Me, was glaube ich so ein bisschen so ein 50er Jahre so Phil Spector-mäßiges Lied ist. Also ganz toll. Gibt ganz fast ganz, ganz toll diese träumerische und aber auch albtraumhafte Atmosphäre dieser Serie zusammen und ist gleichzeitig aber auch so ein Feature für so zeitgenössische Künstler, so wie die Chromatics oder auch die oder noch The Wales zum Beispiel, die auch so ein bisschen aktueller sind.
Chromatics.
Also das ist,
hätte ich auch noch auf einem anderen.
Empfehlung.
Ich muss ja gestehen, so wie ich nach irgendwie 5 Minuten schon keine Lust mehr hatte, mir die Neuauflage von Akte X anzuschauen, habe ich ja immer noch Angst davor, mir Twin Peaks Returns anzugucken, weil ich die Sorge habe, dass es einfach nur ganz großer Schwurbel ist. Und das,
nee, es ist wirklich sehr, sehr gut.
Ja?
Also ich kann dich beruhigen. Ja, es macht sehr, sehr viel Spaß.
Okay, dann gucke ich es mir gleich doch noch an. Ich habe es auch irgendwie, aber ich habe es aufgeschoben.
Es macht sehr viel Spaß.
Jetzt könnte ich mir tatsächlich alles an einem Stück mal anschauen.
Ich habe teilweise Artikel gelesen, die so der Meinung waren, okay, man muss einfach dankbar sein, dass David Lynch so einfach die Chance hat, einmal die Woche eine Stunde lang wirklich alles zu machen, was er will. So, also er dreht auch megamäßig auf. Du verstehst auch irgendwann überhaupt nichts mehr und dann am Ende, naja.
Ich werde es mir anschauen.
Aber es ist wirklich.
Machen wir vielleicht auch mal eine Spoiler-Folge zu. Mal gucken.
Im Vergleich zu Akte X ist es auch jetzt kein Aufguss oder sowas, weil es setzt auch wirklich die Handlung oder die Geschichte einfach fort und geht nochmal ganz tief in das ganze Universum von Twin Peaks rein.
Ich möchte noch einen Soundtrack aus den letzten 10 Jahren loswerden, nämlich der Soundtrack zu Drive von Nicholas Winding Refn. Auch ein schöner Film für die, die ihn noch nicht gesehen haben. Und auf dem Soundtrack sind auch die Chromatics drauf, die du eben genannt hast. Und das ist so, ist viel von, ich vergesse mal wieder, wie das heißt, diese Retro-Wave-Musik, die so ein bisschen 80s-mäßig klingt, aber also auch so, die auch viel aus in Frankreich produziert wird, also Kavinsky oder so, oder wer steckt denn noch in diese Kerbe? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber und diese, warum fällt mir denn jetzt nicht ein, wie diese Musikrichtung heißt? Ist das nicht Retrowave? Wie nennt man das denn? Ist auch nicht Electroclash? Synthwave. Meine Güte. Synthwave, ja. Und dann, da begeben wir uns jetzt leider in anderen Bereich Musik, Videospielmusik. Auch das Spiel Hotline Miami hat einen Soundtrack, der sehr viel Musik aus diesem Genre verwendet. Ja, also ja, Drive. Das war Folge 41 von Überpop. Wie am Schluss angedeutet, haben wir garantiert einiges vergessen. Mir sind zum Beispiel noch eingefallen die Soundtracks von Mark Knopfler, der Anfang der 80er Jahre unter anderem für den Film Local Hero die Filmmusik geschrieben hat. Ich habe außerdem nicht erwähnt das Soundtrack-Album Hannah von den Chemical Brothers zum gleichnamigen Film. Falls euch noch andere einfallen, gerne diskutiert, lasst uns gerne darüber diskutieren oder wir freuen uns über eure Empfehlungen. Ihr erreicht uns unter www.überpop.de oder auch unter facebook.com/überpop mit UE. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.